Lola Punk. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain auf meinmusikpodcast.de.
Herzlich willkommen zum ersten kleinen Jubiläum hier bei Papa La Punk. Ausgabe Nummer 10 ist es bereits und auch dieses Mal wird's wieder musikalisch. Ich habe ein Duo zu Gast, das Akustik-Punk spielt und auf den Namen Schreng Schreng und Lala hört. Lasse und Jörg stecken dahinter und die beiden bringen am 26.03. diesen Jahres via Rookie Records ihr Album Projekt 82 auf den Markt. Wir haben uns in aller Ausführlichkeit über das Album, seinen Inhalt, die Entstehungsgeschichte und natürlich jede Menge Off-Topic-Themen unterhalten hier in den kommenden anderthalb Stunden. Und zu Beginn wollen wir natürlich aber, wie es sich gehört, erstmal ins Album reinhören. Ich habe mir einen Song ausgesucht, der nicht bereits vorab als Single ausgekoppelt wurde. Denken und Danken heißt der, Nummer 8 der Tracklist des Albums ist es. Und wie gesagt, er erscheint am 26.03. auf dem Album Projekt 82 von Schreng Schreng und Lala. Und so klingt das Ganze.
Es wird Zeit, wir müssen reden über das Hier, das Jetzt, das Leben. Über die Knoten in der Seele und warum Aushalten so weh tut. Über das Zögern und das Zetern, über die Mütter und die Leber. Über die Freiheit, die du meinst, trotz all der Zäune on your mind. Denn was auch immer dich bedrückt, es macht mich schlicht komplett verrückt zu sehen, wie du leidest ganz allein. Wenn man nicht drüber reden kann, fängt alles bloß von vorne an und auf müde und gelangweilt folgt alleine sein.
Ja, herzlich willkommen Lasse, herzlich willkommen Jörg.
Hallo lieber Felix.
Ja, hallo.
Ganz zum Eingang habe ich bisher in jeder Podcast-Folge eine Frage gestellt und ihr seid jetzt so die Vorletzten, die da durch müssen und dann ist dieses Thema auch erschöpfend geklärt, aber wie gesagt, ihr müsst noch durch. Ich habe alle gefragt, weil ich mich zu Beginn dieses Podcasts gefragt habe, ob es darauf eine schwarmintelligente Antwort gibt. Was ist Punk? Was ist Punk für euch?
Keine schwarmintelligente Antwort. Also das ist schwer zu definieren und schon gar nicht in der Kürze der Zeit, die wir haben, aber für mich, also ich finde, es ist was sehr Verwaschenes eigentlich schon immer gewesen oder was sehr Eigendefiniertes, was aber sehr viel mit Selbstbestimmung zu tun hat. Dabei würde ich es auch belassen.
Also Selbstbestimmung ist eigentlich auch ein Stichwort, was ich nehmen würde. Ich habe immer, sobald ich Punk höre, habe ich immer den DIY-Gedanken im Hinterkopf. Denn ich würde immer von den blauen Haaren und Dosenbier weg. Du kannst auch Punk sein, ohne Mülltonnen zu schmeißen. Auch wenn Hammerhead das so schön mal dargelegt haben. Aber ich bin da bei Jörg auch. Aber das ist natürlich ein abendfüllendes Programm. Deswegen.
Aber Mülltonnen schmeißen geht auch, ja, doch.
Ja, das geht auch.
Abendfüllend ist es definitiv. Ich kann euch sagen, dass DIY und Selbstbestimmung in den bisherigen neuen Folgen auf jeden Fall eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben. Und ich glaube, in ihrem Kern vielleicht tatsächlich das sind, was für die bisherigen Gäste zumindest Punk irgendwie ausmacht.
Ja, für die ist das wahrscheinlich wie für mich auch, dass es doch durchaus einen gewissen übergreifenden Wertekanon gibt oder für mein Dafürhalten geben sollte. Aber das ist eben das, was auch verwäscht oder wo man sich nicht drauf verlassen sollte. Ja,
ja und was halt letzten Endes dann auch jeder irgendwie für sich selber definieren muss. So ist es ja dann irgendwie im Kern dann doch, ne?
Genau, also wenn man jetzt von Sexismus, Homophobie, Faschismus und so weiter absieht, also was so, sag ich mal, die Kernpunkte werden sich da schon ähneln müssen, damit man den Begriff durchbekommt. Aber genau, alles, was dann kommt, kann, siehe die Ärzte, zu allem werden.
Auch das ist wahr. Wir wollen heute aber vor allem erstmal über euer neues Album sprechen. Projekt 82 heißt es. Am 26. März kommt es raus auf Rookie Records. Wir haben gerade eben ja schon mal so ein bisschen reingehört und ich hatte ja jetzt die Gelegenheit, es ja schon ein wenig vorzuhören und muss sagen, dass ich es anfangs irgendwie schwer greifen konnte. Nicht irgendwie, weil ich so gar keinen Zugang irgendwie dazu hatte, sondern weil ich irgendwie nicht, glaube ich, kein einheitliches Gefühl mit diesem Album bekommen habe. Und am Ende, als ich es jetzt vorhin nochmal angehört habe, bin ich, glaube ich, für mich so ein bisschen zu der Erkenntnis gekommen, dass ich dieses Album, verglichen auch mit euren Vorgängeralben, direkter und persönlicher finde und deswegen vielleicht auch thematisch abwechslungsreicher oder, da ich es für leichter zugänglich halte, vielleicht auch deswegen nur besser einordnen kann. Wenn ihr jetzt euer Album anschaut, ist das eine Einschätzung, die ihr nachvollziehen könnt oder sagt ihr, nee, eigentlich unterscheidet sich's gar nicht so sehr?
Also ich, darf ich lasse?
Ja,
ich würde sagen, ja und nein. Also bei direkter und, wie sagst du, direkter und unmittelbarer, sage ich ja und da sage ich auch Dankeschön. Generell ist es ja, glaube ich, so, dass, vielleicht war das auch diesmal vor allem die Arbeitsweise, aber da Lasse ja über längeren Zeitraum Songs gesammelt hat, beziehungsweise sich dann halt auch für diverse Dinge noch entschieden hat im Aufnahmeprozess, die zu machen, auch wie jetzt der elektrisch verstärkte erste Song, während ich mich an einem Abend damit auseinandergesetzt habe und eine ziemlich, wie soll ich sagen, also ich war ziemlich konzentriert oder in einem Moment, als ich meine Eindrücke da vertextet habe, während das bei Lasse, glaube ich, ein längerer Entstehungsprozess war. Deswegen könnte ich beides verstehen. Also ich denke, es muss gewisserweise aus einem, so ein bisschen aus einem Guss sein, weil also die Stimme oder die Geschichten alle eine Momentaufnahme sind. Aber es kann natürlich auch, genau, weil ich ja auch nur ein Mensch bin, der in viele Richtungen auch denkt und dann auch textet, kann das natürlich auch das genaue Gegenteil beim Hörer bewirken. Also kann ich nicht sagen, würde ich beides akzeptieren können.
Ich finde, was Jörg sagte, ist jetzt, also man muss immer den Entstehungsprozess damit reinbeziehen. Ne? Unsere ersten beiden Alben haben wir aufgenommen, nachdem wir im Prinzip alle Songs auch schon live gespielt haben. Also gerade unser Debütalbum, die Songs waren ja schon 3 Jahre alt. So, und dann haben wir fürs zweite Album, ich glaube im Studio, noch 4 oder 5 Lieder geschrieben. Der Rest war schon auch schon wieder 3 Jahre alt.
Ach, die witzigerweise aber auch so entstanden sind, ne? Also die genau. Lieder, die wir noch geschrieben haben fürs zweite Album, die sind eigentlich...
Ne? So, und diesmal ist ja im Prinzip klar, ne, da ist ein Coversong dabei und ein Song dabei, der schon auf der Alles muss brennen EP drauf ist. Aber ansonsten habe ich die Songs alle geschrieben, ohne so einen Filter gehabt zu haben, dass jemand oder auch Jörg, ne, live sagen konnte, boah, das funktioniert nicht, das lassen wir. Und dementsprechend habe ich natürlich das gemacht, was ich... für mich am sinnigsten gehalten habe. So. Und ich habe im September angefangen, das Album zu schreiben und hatte da 6 Monate im Prinzip Isolation zu Hause mit meiner Familie hinter mir. Und dementsprechend...
On your back.
Ja, war das halt eher wenig optimistisch, ne? Weil ich nicht immer mental gut drauf war, sage ich jetzt mal so. Während der 3 Monate, die ich mich damit beschäftigt habe, dieses Album zusammenzubauen. Und ich glaube, dieses Persönliche hört man auch deshalb, weil die Gitarre an sich einfach melancholischer wirkt, glaube ich. Ich glaube, da ist mehr Moll drin und mehr Moll ist immer irgendwie auch ein Synonym für persönlich. Also empfinde ich so. Ja, der Rest ist klar, Jörg setzt sich hin und macht die Texte an einem Abend. Ne? Das kann er halt, das macht er immer.
Naja, vor allem kann er sich nicht vorher hinsetzen und strukturiert bei Zeiten anfangen.
Ich habe in Vorbereitung auf den Podcast ein ungefähr 2 Jahre altes Interview von euch angeguckt bei Maifeld Derby. Und da sagst du, Lasse, dass du ein unglaublich langsamer Songschreiber bist. Und jetzt letzten Endes ja doch in sehr kurzer Zeit mehr oder weniger den kompletten Album-Output dann produziert hast. Ist es dir durch Kack 2020 dann irgendwie doch leichter gefallen, Songs zu schreiben, oder?
Nein. Das ist für mich, also ich bin ein sehr langsamer Songwriter und
darf ich kurz einhaken? Also du schreibst, also langsamer Songwriter im Sinne von der rollt langsam an und setzt sich deswegen nur 2-mal im Jahr hin und unternimmt diesen Versuch, aber wenn er sich hinsetzt und einfach 4 Wochen lang sonst nichts macht, dann ist der auch gar nicht mal so langsam.
Gut, du hast mich gerade gerettet. Ich wollte sagen, dass ich 8 der 10 Songs geklaut habe. Aber gut, ich nehme deine Antwort, Jörg. Nee, ich bin ein super schneller Songwriter mittlerweile. Das habe ich im Scheißjahr 2020 gelernt.
Ja, warum nicht, ne? So ein bisschen wie so eine Lokomotive. Wenn es einmal rollt, dann schwierig zu stoppen.
Felix, ja. es gibt Songs auf diesem Album, die haben wir in 15 Minuten während des Studioaufenthalts geschrieben. Also wir heißt Kilian, unser Freund und Produzent und ich, weil wir im Studio saßen und wir wussten ganz genau, durch den Lockdown haben wir jetzt heute das letzte Mal die Chance, gemeinsam im Studio zu sitzen, aber es fehlen uns noch 2 Songs. So, und dann haben wir uns hingesetzt und dann haben wir 2 Songs geschrieben. So, aber das ist halt kein Hochreck, sondern das ist dann A-Moll, C-Dur, G-Dur und ein bisschen Magie am Klimperklavier, ne? Das ging dann schnell, weil es schnell gehen musste, ne? Das muss man halt auch einfach so sehen.
Und man darf auch nicht vergessen, beim Mayfeld Derby, also da war ja auch wieder viel Freude und Alkohol im Spiel, also ich traue mich gar nicht, das Interview nochmal zu gucken.
Ja, ich traue mich das auch nicht, weil als ich das einmal mir angeguckt habe, habe ich gemerkt, dass ich nicht nur ein langsamer Songwriter bin, sondern auch so rede. Das ist eine Vollkatastrophe.
Jetzt können wir eine Split-Single mit Sharping machen.
Ja. Ja, das ist der Vorteil am Podcast. Wenn es kein Video dazu gibt, ne, merkt niemand, wenn ich Pausen rausschneide.
Ja, das ist gut, das ist gut.
Du hast übrigens eine sehr, sehr angenehme Stimme, Felix, muss ich dir mal attestieren. Also gut, dass du beim Podcast gelandet bist.
Ja, besser, ne? Dass man mich nicht sieht.
Und nicht im Schweigekloster oder so. Ja, das kann auch sein, ne? Dass du ein Gesicht hast, wie gemacht fürs Radio.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber vielen Dank.
Von Herzen, ja.
Klasse, du hast gerade gesagt, das ist dann so, es muss halt, ne? Du hast nicht mehr viel Zeit, dann schreibst du halt die Songs, weil du sie schreiben musst, in Anführungsstrichen. Hast du das Gefühl, du hättest gerne mehr Zeit gehabt oder sagst du, nö, also so waren die Umstände, ich bin jetzt auch zufrieden, was da rausgekommen ist und hey, wir haben immerhin jetzt in der Kürze der Zeit trotzdem ein Album gemacht?
Das ist eine Frage, die wir schon mal beantwortet haben bei einem anderen Interview vergangene Woche. Man darf bei uns, glaube ich, nicht vergessen, dass wir ein Album aufnehmen, weil wir eins aufnehmen müssen, weil wir nicht mit denselben 10 Songs 12 Jahre auf Tour gehen können. Aber für mich ist Studioarbeit und ein Album aufnehmen das, was mir am wenigsten am Musikmachen Spaß macht. So, und ich bin immer wieder überrascht, wie gut manche Sachen werden, obwohl wir eigentlich keinen Bock darauf haben. So, und das ist bei dem, ja, ne, so, und das ist bei dem Album aber wirklich auch mir jetzt ganz, ganz dolle aufgefallen. Ich finde dieses Album total gut. Und das ist das erste Album, was ich total gut finde von uns. Ne, bei den anderen Sachen sind Songs drauf, die finde ich gut. Bei anderen Songs weiß ich heute noch nicht mal mehr, welche Akkorde das sind, weil ich die einfach so doof finde, dass ich die auch nie wieder spielen möchte. Ja, von daher, ja, ich bin immer froh, wenn das Album hier liegt. Jetzt liegt es hier und jetzt weiß ich, dass ich die nächsten 3 Jahre nicht mehr ins Studio muss.
Ja, wir sind jetzt schimpft Lasse wahrscheinlich auch wieder, wenn ich wieder so ein bisschen mit dem Tiefstapeln anfange, so, aber das ist ja auch kein Geheimnis, dass wir jetzt keine Mucker oder Detailficker oder Raketentechniker sind. Und von daher ist das natürlich immer machbar, in so kurzer Zeit was zusammenzuklöppeln, aber für uns auch schon ausreichend anstrengend. Also wenn ich jetzt ein ausgebildeter Musiker bin, der da gerne noch ein bisschen und noch ein bisschen feilt und macht und guckt, also dazu habe ich die Fähigkeiten ja gar nicht. Ich bin ja schon froh, dass Anne vom Label nochmal Korrektur liest, damit ich mich nicht für meine Orthographie und Kommasetzung schämen muss. Und Studio ist immer ein notwendiges Übel, damit wir auf die Straße kommen und damit wir auf die Bühne kommen und damit wir zwei zusammen Bier trinken können und uns sehen am Wochenende. Und von daher, ja, ist nicht kein geliebtes Kind, dieses Studio. Aber natürlich ist es jedes Album dann trotzdem, wenn es draußen ist.
Ja, letzten Endes dann halt irgendwie notwendiges Mittel zum Zweck, ohne dass es dann, ja, dass das Ergebnis deswegen verteufelt wird, ne? Also.
Genau, also das klingt so blöd. Also ich bin ja schon, also ich habe mittlerweile bin ich da weg so von diesem ganzen Sammlerirrsinn, aber ich mag ja auch Musik, ich mag auch physische Musik. Ich verstehe auch, naja, nicht jede Blüte, die es treibt bei Sammlern und Fans, aber ich verstehe halt auch, dass Leute gerne sich eine Schallplatte kaufen oder auch Merchandise und sowas, aber das ist alles so der Aspekt an der Musik, der mich, ja, oder sogar das Songs schreiben, ist auf der Bühne halt vorführen oder erleben oder so, oder es zu machen, beziehungsweise diese Zeit mit Lasse zu verbringen, das steht doch immer ganz klar im Vordergrund.
Ja, und man darf das nicht falsch verstehen, ne? Weil das jetzt auch so vielleicht ein Stück weit undankbar klingt, ja. Ne? Weil wir natürlich auch. Ja, nein, aber es ist natürlich schon so, dass wenn ich jetzt die Single, die jetzt veröffentlicht wurde oder wird, je nachdem, wann das ausgestrahlt wird hier, Du kaputt, ich kaputt, da hat zum Beispiel Kilian in seinem Kämmerlein abends seine Freundin hochgeholt und hat die nochmal im Refrain die zweite Stimme singen lassen. So, ne? Und dann höre ich das erste Mal zu Hause und dann bin ich mit einer Glückseligkeit gesegnet, dass man das auch nicht in Worte fassen kann. Ne? Ich bin dann happy, dass wir das machen dürfen und ich bin auch happy, dass wir dann neue Songs im Studio auch aufgenommen haben. Ne? Das ist so ein bisschen schizophren. Aber wenn ich im Studio sitze und ich muss zum 17. Mal das Picking von Song XY auf einen Klick einspielen und ich habe an dem Tag einfach keinen guten Tag oder einfach keinen Bock, so, dann nervt mich dieses, ich muss das auf den Klick spielen, weil ich das live einfach nicht auf den Klick spielen muss. Dann gucke ich den Jörg an und wir wissen beide, oh, zu langsam oder zu schnell und es interessiert niemanden. Aber auf Schallplatte oder auf CD.
Ich glaube, das musst du, also ich weiß genau, was du meinst, aber man muss das, glaube ich, gar nicht korrigieren oder richtigstellen. Ist einfach so. Also eine Dose Bier stechen und ein Lied auf der Bühne für Leute spielen, ist mir immer lieber als mit dem Zettel und einem Stift da zu sitzen, mir den Kopf zu zermartern und mich zu quälen oder was zu machen, was Arbeit ähnelt oder mich an Arbeit erinnert.
Ja, und genauso ist es, glaube ich, halt auch als Musikhörender, ne? Also fast alle, die Musik hören, finden es, glaube ich, geiler, vor einer Bühne zu stehen und das live zu hören. Aber trotzdem geht das ja nicht immer. Also möchte man halt als musikhörende Person dann irgendwie Schallplatte, Stream, Album, CD, whatever gerne zu Hause haben. Auch natürlich vor dem Hintergrund, dass wenn ich das nächste Mal zum Konzert gehe, ich vielleicht gerne den Text einfach mitsingen möchte, weil das irgendwie das Erlebnis geiler macht.
Ja, genau, das hat viele, viele Aspekte, aber das ist ganz interessant, was du sagst, weil genau, also für uns dient das ja nie als Konserve. Also im Gegenteil, wir konservieren ja quasi die Platte damit, dass wir versuchen, uns nicht tot zu saufen und weiter auf Tour sind, während der Hörer quasi das Konzerterlebnis eventuell konservieren kann mit dem Tonträger, ja.
Ja, ich war lustig, dass es genau entgegengesetzt verläuft.
Ja.
Lasst uns mal, bevor wir dann das Album vielleicht auch ein bisschen genauer anschauen, zu euren Songs kommen, die ihr mitgebracht habt, beziehungsweise hat eigentlich alle Songs Lasse mitgebracht, das kann an der Stelle ruhig erwähnt werden, aber das ist nicht weiter dramatisch. Lasse, der erste Song, den du ausgesucht hast, ist Trixie, Frau Gott. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so die mega große Story dahinter, vielleicht, warum es ausgesucht wurde, aber vielleicht denke ich auch einfach zu simpel.
Doch, das ist eine total riesige Story, denn Trixie ist ja Jörgs dritte Band sozusagen. Ne? Er hat ja drei Bands, der Gute, und Trixie ist mit Abstand die wohl überflüssigste und schwächste Band, die Jörg hat. Das sind alles nette Jungs, ne? Liebe Grüße, falls ihr das jemals hier hört. Gute Jungs, aber die Musik ist ja Klaus Lage und Love A-Texte, das ist ja ganz gruselig irgendwie. Aber Frau Gott ist so dieser helle Moment, den ja jede Band hat irgendwie. Und ich finde, dass man immer, wenn man jemanden erklären sollte, was Trixie ist, da muss man den Song immer rausklammern So, und da Jörg's einfach auch ein bisschen schön findet, wenn ich ihn lobe, das ist der beste Text, den er jemals geschrieben hat. Und ich hätte den Song gerne auf unserem Album gehabt.
Was dazu und, führt, dass
deswegen
er
hab ich
diese Band noch mehr hasst.
Ja, genau. Und deswegen habe ich den ausgesucht, weil ich tatsächlich sehr, sehr stolz auf Jörg bin, dass er auch in einem schlechten Umfeld zu Höchstleistungen ja.
Sehr schön.
Da, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Das ist ein reines Gespräch, ne? Da ist auch nichts mit Zwinker-Smileys oder,
nee.
Oder böse Guck.
Nee, das kann man einfach so stehen lassen, finde ich.
Genau, da muss man auch gar nichts dazu ergänzen, außer eben, dass Trixie auf ja, ihrem Album Frau Gott das Lied Frau Gott haben und das Ganze auf Glitterhouse Records 2020 erschienen ist und dass es dann eben so klingt, wenn Jörg helle Momente hat.
Ich hab von Gott geträumt, sie war schwarz, sie war
Schauen wir mal ein bisschen genauer auf unser Album, sag ich schon, auf euer Album. Ich habe mich direkt reingefühlt hier.
Sorry, Felix, wir haben dich in den Liner Notes vergessen.
Sei willkommen im Schoß der Familie.
Also, zurück zum Album. Ihr hattet es ja vorhin schon gesagt, ihr habt das unter relativ großem Zeitdruck dann auch ein Stück weit veröffentlicht. Und das hat dann auch dazu geführt, dass das ein oder andere Lied darauf gelandet ist, dass das nur bedingt eurer Feder entsprungen ist oder dass ihr schon mal anderweitig veröffentlicht habt. Lasst uns mal damit anfangen, dass wir erstmal hier anderen Ruhmesblätter zukommen lassen. Ihr habt gleich zwei Coversongs auf das Album gepackt. Der eine ist, denke ich, als Hommage zu verstehen, Freundin. Das andere, da bin ich nicht so ganz schlüssig, warum es das auf das Album geschafft hat. Vielleicht könnt ihr mir das erklären. Es geht um Summer. Das ist, soweit ich weiß, auch ein Coversong von Buffalo Tom. Zumindest, wenn man alle Strophen mit aufs Album gepackt hätte. Wieso ist das Lied auf dem Album?
Wir haben den Song auf das Album gepackt, weil der seit knappen 10 Jahren tatsächlich in unseren Live-Sets auftaucht. Und wir, und das hatte ich ja eben schon mal erwähnt, einfach auch ein bisschen gucken mussten, dass das Album halt länger als 17 Minuten dauert. Und
nein,
für mich ist... Bitte?
Ich hätte einen anderen Ansatz gewählt, statt das immer wieder zu erzählen.
Naja, aber es ist ja wahr, ne? Man muss ja auch einfach sehen, ich halte mich jetzt für zum Beispiel einen nicht unbedingt begnadeten Sänger. Das heißt, mich hat das extreme Überwindung gekostet, das Ding auf das Album zu packen, weil ich niemals das Selbstbewusstsein hätte, mich selber so weit zu sehen, dass ich einen Song auf einem Album singen wollen würde. Ne? Deswegen,
da muss ich kurz nur vorgreifen, weil wir selber im Nachhinein dann sehr zufrieden mit dem Album waren oder uns sehr darüber gefreut haben auch. Und ähnlich ist es ja mit Summer auch. Also der wird ja live nur von Lasse gespielt, wenn Lasse sich auch gut fühlt. So, und wenn Lasse Bock hat und wenn Lasse sich vom Abend einfangen lässt, aus den Gründen, weil er sagt, er zweifelt da so ein bisschen manchmal an seiner gesanglichen Performance, was natürlich nicht notwendig ist, aber er fühlt nun mal so. Und wenn er den spielt, dann hat er auch einen richtig guten Abend gehabt. Das heißt, das ist immer auch ein Gradmesser, ob Lasse halt rundum grinsendes, zufriedenes Kerlchen ist, wenn er den dann noch spielt. Und insofern passt er sehr gut zu diesem Album, das am Ende des Tages uns beiden sehr gut gelungen erschien.
Ja. Den anderen Ansatz, den Jörg vielleicht meint, ist, dass wir natürlich zu dem Song auch eine Geschichte haben. Ne? Und die Geschichte, und da kommen wir nachher bei einem der anderen Songs, die ich ausgewählt habe, dazu, als wir noch eine Band waren, die wirklich niemand kannte, hatten wir einen sehr, sehr lieben Booker in Ostdeutschland, der uns über Umwege Konzerte organisiert hat in Leipzig, Dresden und Döbeln, Roßwein, so in der Region dazwischen. Und irgendwann haben wir nachts um 4 haben wir auf der Gitarre rumgefummelt und ein bisschen da noch im Euphoriewahn vor uns hin musiziert. So. Und da habe ich diesen Song gespielt, weil es auch wirklich der einzige Song ist, den ich damals halt so auswendig kannte, der nicht von uns war, dementsprechend auch mitsingen konnte. Und ich habe immer noch so in Erinnerung, dass ich so in drei offene Münder guckte, als ich den gespielt habe, weil ich offensichtlich entweder so ratzevoll war, dass ich das falsch wahrgenommen habe oder einfach so unglaublich gut abgeliefert habe. So, und seitdem habe ich immer so im Hinterkopf so, dass dieser Song auch so zu der Geschichte dieser Band gehört, ne? Über sein Schattenspringen, so ein bisschen Wohlfühloase und vor allen Dingen halt auch in einem Umfeld, wo es Leuten nicht gut geht, auch Wärme geben zu können irgendwie, ne? Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber so, man hat damals auch in der Region mit den Menschen, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, auch gemerkt, dass da nicht unglaublich viel Freude im Alltagsleben herrschte, so, ne? Und wenn man den Leuten dann da einfach so ein bisschen das Gefühl von, wir kümmern uns und wir kommen und wir sind auf der guten Seite, gibt, so, das hat mir damals extrem viel gegeben, so, ne? Und ich denke da immer sehr gerne dran zurück. Und da kommt eigentlich überhaupt erst her, dass wir auf die Idee gekommen sind, diesen Song zu spielen, ne?
Gut, wir übernehmen dann nochmal, weil wir ja eigentlich, wir haben immer eine Coverversion auf dem Album gehabt, die hier die schöne Leatherface-Tradition quasi aufrechterhalten. Und dass es diesmal zwei sind, ist tatsächlich Zufall oder es war auch gar nicht der Lückenfüller-Gedanke bei Freundin, denn den wollten wir einfach letztes Jahr, nachdem wir ihn schon ein paar Mal live gespielt haben, wollten wir den gerne raushauen noch, weil es ja das Todesjahr von Guts war. Und dann hatten wir den vorab quasi so ganz, zwar schon mit dem Album im Hinterkopf, aber ohne Zusammenhang zum Album haben wir den dann veröffentlicht. Und dann kam dann irgendwann die Frage auf vom Label auch, ob man das als Bonustrack irgendwie verwurstet oder ähnliches. Und ja, da war halt dann schnell klar, dass wir Bock haben, dass der nicht digital alleine irgendwo rumliegen soll, dass der schon aufs Album kann, aber dass wir uns gegen die Bonus-Track-Sache entscheiden, weil es irgendwie Quatsch ist, dass der Liebhaber von einem Medium dann halt gestraft wird, weil er das andere nicht mag oder so. Und genau, deswegen sind es zwei Coverversionen geworden und einmal die Freundin und einmal der Sommer. Man kann es schlechter treffen.
Haben wir jetzt drei Ansätze, das ist ja bombastisch eigentlich, ne?
Jeder kann sich einen aussuchen und
Die Mussolinis des Akustikpunk.
Ihr habt vorhin, ich glaube, Lasse war es auch schon gesagt, dass ihr mit Bremse ja noch einen Song auf das Album gepackt habt, der bereits auf der Alles muss brennen EP drauf war. Da war er gewissermaßen auf der B-Seite, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen. War es euch wichtig, ein Lied von dieser EP nochmal mit auf das Album zu packen, auch vor dem Hintergrund des Gedanken oder vor dem Hintergrund, den die EP hatte?
Tatsächlich ist es, weiß ich gar nicht mehr, wie die Entscheidung zustande kam, aber dass die Entscheidung auf Bremse gefallen ist, war ganz klar und kann ich dir auch erklären, weil mit dem Rücken zur Nacht ja der quasi der Titelsong oder der tragende Song der Single war oder der eigentlich den Gedanken getragen hat für diese Single damals. Und die B-Seite ist ja, wie du schon richtig sagst, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber wir haben da bei einem anderen Interview die Woche schon mal drüber gelacht, weil irgendjemand meint, das wäre total geiler Song. Und Lasse sagt, das ist der größte Kokolores, den wir je gemacht haben. Und ich habe dann mich für die Mitte entschieden und habe gesagt, das ist die beste B-Seite, die wir je gemacht haben. Also es steht einem gut, dass man mal so einen skurrilen und aus der Reihe tanzenden Song gemacht hat, aber der muss auch nirgendwo mehr auftauchen wegen mir. Also der darf gerne als Insidern bekannte B-Seite irgendwo existieren. Und genau, deswegen war halt Bremse das Ding dazwischen, was ja auch, weil es einfach ein trockener aggressiver Akustik-Song ist mit einem lauten oder ein bisschen leicht verzweifelten Gesang. Also das war mehr Schräng, Schräng und Lala ging nicht. Und deswegen wollten wir den gerne nochmal auf ein Album packen.
Ja, das ist doch voll in Ordnung. Also dann ist der aus diesem Grund da drauf und ich finde, er fügt sich auf jeden Fall gut ins Album ein.
Das ist schön zu hören, das weiß man ja selber, ist man da oft betriebsblind, ja.
Lasst uns mal an den Albumanfang springen. Ich weiß, als ich das Album angemacht habe, dachte ich irgendwie, okay, Sprachnachrichten, ne? Sprachnachrichten sind was, damit kannst du mich so richtig jagen. Also die, wer Sprachnachrichten erfunden hat, ciao. Also ich akzeptiere sie unter gewissen Bedingungen, aber nicht, wenn der gleiche Inhalt in einem Satz getextet werden kann. Euer Intro-Track besteht aus Sprachnachrichten. Und trotz meiner wirklich großen Aversion gegen Sprachnachrichten ging ich mit einem sehr guten Gefühl aus diesem Song, sofern man das überhaupt Song nennen möchte, heraus, weil ich weiß auch nicht, ich irgendwie das komische Gefühl hatte, zwischen diesen Sprachnachrichten dabei zu sein. Ich kann das gar nicht so richtig besser erklären. Vielleicht auch, weil das noch so ein freundliches Bett dazu bekommen hat. Und ja, dann war das
Felix,
so.
Felix, total geil, weil mir fällt gerade auf, du hast natürlich total recht und das existiert ja, das koexistiert ja, diese Empfindung. Denn man kann ja Sprachnachrichten total hassen, aber was wir da gemacht haben, ist zum ersten Mal etwas Sinnvolles aus Sprachnachrichten zu machen, nämlich unsere, wie auch immer, konservierte Konversation zur Entstehung des Albums. Ja, eben so ein bisschen zu komprimieren und zusammenzupacken und den Hörer daran teilhaben zu lassen, der auch gerne Sprachnachrichten hassen darf. Aber in diesem Fall waren sie tatsächlich zu was Nutze, wenn ich dir jetzt zuhöre.
Na, sie waren ja wahrscheinlich alleine deswegen zu was Nutze, weil so ein Albumsentstehungsprozess sich manchmal vielleicht ja auch viel schlechter vertexten als erklären lässt. Also
ja, das schon, aber man hat, also du kannst dir vorstellen, so auch die erste Liner Note, die Lasse geschrieben hat zu diesem Intro, dass zum Beispiel Kilian in der, sag ich mal, Studiogruppe ständig geflucht hat über die Sprachnachricht, die Lasse und ich in inflationärer Anzahl geschickt haben, weil man natürlich nicht nach Keywords suchen kann und so weiter. Und es ziemlich anstrengend wird, sowas nochmal nachzuhalten. Ja, also das hat Sinn gemacht, dass wir kommunizieren, genau. Aber Kilian wäre es lieber gewesen, wir hätten auch nur getippt.
Also wir haben ja ein sehr harmonisches Miteinander und auch Kilian ist ja ein sehr, sehr enger Freund von uns, aber das war ein echter Streitpunkt, weil der Kilian irgendwann gesagt hat, ich höre mir diese Scheiße nicht an. So.
Zumal der abends vor der Arbeit kam und Lasse und ich hatten halt schon 30 Mal Ping-Pong gespielt.
Na, also das ist schon... Also das erklärt halt so viel und das ist das, ich hatte, als ich das Intro geschrieben habe, ne, du sagst ja, ne, von dieses Bett, was da drunter liegt, das war eigentlich für mich eine ganz andere Idee, die ich damit hatte. Ne? Ich wollte da was viel Geileres machen, ne? So, aber das habe ich nicht umgesetzt bekommen mit Kilian zusammen, so, weil die Idee zu kompliziert war, um sie umzusetzen. Und dann kam Jörg mit dieser Idee.
Und man hört ja in einer Sprache. Lasse wollte so sein eigenes Don't Stop Believing aufbauen, so Bombastrock-mäßig, aber ich hatte keinen Bock, noch einen Text zu schreiben.
Eigentlich wollte ich ein Intro machen, wie das Jimmy Eat World auf der Clarity gemacht hätte. Weißt du, so, das war meine Intention. Da kotzt Jörg natürlich, wenn ich so einen Satz sage. So, ne? Aber,
ja, hört man das?
Aber es gibt halt eine Sprachnachricht, wo der Jörg ja auch erklärt, wo die Idee halt erklärt wird, so, ne? Und dann haben wir das, finde ich, so unglaublich gut umgesetzt. Also das, wenn ich das höre, dann denke ich manchmal so, boah, okay, ne, ob man das jetzt auf ein Album packen muss und gerade auf Vinyl musst du jedes Mal da durch. Das sei jetzt mal so dahingestellt. Aber ich höre es jedes Mal und ich denke mir, was für eine geile Idee eigentlich.
Ich muss auch, weil hört man das genauso einmal für Kilian, weil Kilian das ja auch ausgesucht und zusammengeschnitten hat.
Ja,
und da merkt man auch, dass er uns kennt. Also, dass er uns
ja,
mag und kennt.
Aber das musst du dir mal überlegen. Da ist jemand, der hasst Sprachnachrichten und der kriegt von uns 80 Sprachnachrichten geschickt, um die in einen Song einzubauen.
Vor allem, der hasst uns. Der hasst uns und der hasst Sprachnachrichten. Und trotzdem, der hätte ja aus uns die letzten Ottos machen können mit diesen Sprachnachrichten, so wie der Typ beim perfekten Dinner mit seinen Kommentaren. Und er hat uns trotzdem gut aussehen lassen und hat das Ganze richtig charmant zusammengeklöppelt, obwohl er sowohl unter uns gelitten hat, als auch unter diesen scheiß Sprachnachrichten. Ja.
Er kriegt allerdings auch 90% des Umsatzes, den wir machen werden mit dem Album.
Ja, er kann im Zweifelsfall, wie damals Stefan Raab, halt die ganzen Sprachnachrichten auf so eine Tastatur von so einem Keyboard legen und dann kann er überall anrufen und euch in die Scheiße reiten.
Psst. Sehr gut.
Das Schlimme ist, clever genug wäre auf jeden Fall.
Ja, vor allen Dingen ist das total gut, Jörg, weil jetzt haben wir ein Intro für unsere nächste Tour im Jahr 2020. Da setzen wir Kilian einfach mit einem Keyboard, mit den Samples auf den Tasten dahin und dann haben wir die ersten 3 Minuten des Sets einfach schon mal, ne, mit Kilian weggeballert.
Ja, oder ab 2021, dann erinnert sich da wirklich keiner mehr dran. Ja, kann man nochmal in die Mottenkiste greifen.
Ja, wie gesagt, also ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich als überhaupt kein Fan von Sprachnachrichten finde, es ist eine wirklich geile Idee, einfach weil es einen unvermittelt reinholt, ohne dass irgendwas eigentlich passiert ist. Und das Album, also ich hatte das Gefühl, ich bin im Album, ohne dass das Album ja auch nur einen richtigen Song hatte. Und das fand ich irgendwie schon großartig. In diesem Sinne Chapeau dafür. Und ja, hüpfen wir einfach mal zum nächsten Lied. Das nächste Lied ist ja letzten Endes ja eure Bromance da irgendwie, ne? Das bringt ja vielleicht Schrengschreng und Lala und all die Jahre und Konzerte dann in ja, was sind's, 2 Minuten irgendwas, ganz gut auf den Punkt. War das dir, Jörg, irgendwie schon ein inneres Bedürfnis, das mal auf Platte zu bannen?
Tatsächlich ja, weil ich auf der Echtholz-Standby, also ich habe das übernommen, dass ich ganz oft erzählt habe, dass der Song Dschungelkoffer von Lasse und mir handelt. So dieses, es geht nur darum, ob du mich wirklich liebst. Und da hat mich mal irgendjemand darauf angesprochen, dass er das so schön findet, wie ich von Lasse spreche. Der handelt natürlich überhaupt nicht von Lasse.
Bitte was?
Also Dschungelkoffer. Und den
jetzt
hab ich dann
zum
auch,
ersten Mal, Jörg.
Naja, du bist da, also das geht ja an, es geht ja an Menschen, die man liebt und die es mitunter auch schwer mit einem haben. Aber da war nicht, der erste Gedanke war, also, und das ist auch keinerlei Homophobie, aber der erste Gedanke war natürlich bei Partnerinnen oder bei der Partnerin zu der Zeit. Und das habe ich dann aber nachher so übernommen und habe das dann immer schön lächelnd weggenickt, wenn die Leute gesagt haben, ach schön, einen Song überlasse. Und ich wollte diesmal eben wirklich, weil die Leute auch merken, dass wir ja auch, also wir spielen ja auch viel damit, wie gesagt, abgesehen von unserem exorbitanten Können, also bei mir die glockenklare Stimme, bei Lasse das absolut unübertreffliche Gitarrenspiel, das ist ja ein Teil unseres, oder ein großer Teil unseres Zaubers, dass wir einfach immer mit uns beiden und mit diesen Gegensätzen und mit unserer Freundschaft eben spielen oder da den Leuten was von abgeben. Das ist ja, also die halbe Miete will ich nicht sagen, aber doch 49% dessen, was uns ausmacht. Und entsprechend wollte ich gerne mal, ja, so einen Song drauf haben.
Mir ist das im Übrigen erst aufgefallen, als er den Titel zu dem Lied mir geschickt hat.
Ja.
Und dann und selbst dann musste ich noch nachfragen.
Das wäre einfach ein Schreibfehler, ne? Oder ein grammatikalisch falsch.
Ja, das ist mein Selbstwertgefühl hier nach einem Jahr Corona.
Ich muss sagen, ich hatte bei diesem Lied übrigens noch eine ganz seltsame Idee, ist das falsche Wort. Ich hatte so eine seltsame Eingebung, woran mich Lasses Gitarrenspiel erinnert. Und ich musste bei dem Lied irgendwie an Hannes Wader denken. Und ich weiß nicht, ob das als Kompliment ankommt. Es ist zumindest halb so gemeint.
Das ist ein Musiker, also das ist schon, das liegt schon sehr daneben, aber es könnte schlimmer sein.
Also ich, für mich ist es schön. Ich bin kein großer Hannes Wader-Fan, aber es gibt eine CD von Hannes Wader mit einem irischen Songwriter, oder Quatsch, das ist ein Engländer, glaube ich, ein englischer Songwriter, der Alan Taylor heißt. Und die haben immer bei uns im Heimatdorf, wo mein Vater noch wohnt, haben die mal ein Konzert zusammengespielt. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, weil Hannes Wader natürlich bei, jetzt mal alles außen vor gelassen, was er darstellt, so. Aber der ist natürlich schon guter, das ist schon guter Musiker so, ne? Und
So.
das kann einem nur schmeicheln, wenn das in den Hinterkopf kommt, wenn man mein stümperhaftes Gitarrenspiel hört.
Und jetzt pass auf, ich habe da auch noch einen. Und zwar bei Hannes Wader müsste ich auch erstmal grinsen, oder ich kenne das, dass man lange Jahre, ich war bei Ultrafair früher immer ganz, also den Tränen nahe, wenn mich jemand mit Jochen Distelmeier verglichen hat. Was aber nur daran lag, dass ich mich A, nie damit beschäftigt habe. Ich bin bis heute kein großer Blumenfeld-Fan, aber bis ich irgendwann mal gemerkt habe, es geht ja darum, dass es einfach einen Gestus hat, und ist ja egal, wie du diese Musik findest, an die das irgendjemanden erinnert. Das kann zwar auch positiv oder negativ gemeint sein, aber Hannes Wader ist ja auch jemand, der schon älter ist, und tatsächlich erinnert mich der Song immer an Sibylle Bayer. Das ist auch so eine Folksängerin aus den 60ern, glaube ich. Und deswegen verstehe ich den Hannes Wader, weil das halt so eine düstere, folkige Ernsthaftigkeit hat. Und von daher würde ich den Namen mal gar nicht so hoch bewerten, sondern einfach das Genre, wofür er steht.
Ja, tatsächlich hat mich dieses Gitarrenspiel in Kapitalismus hat mein Leben versaut, also in diesem Refrain daran erinnert. Es gibt so Hannes Wader-Stücke, wo er genau auf diese Art und Weise, ich bin der schlechteste Musikerklärer der Welt, weil ich einfach keine Musik spielen kann, aber genau diese Art Gitarrenspiel in manchen seiner Lieder drin hat. Und deswegen ging bei mir so die Lampe an.
Geil, das ist
Ach,
witzig.
weißt
Ja, die Trulla, von der ich gerade geredet habe, das ist tatsächlich, für die steht die Strophe eigentlich mehr. Von daher vergiss wieder alles, was ich gesagt habe. Aber ja, witzig, hätte ich nicht gewusst.
Ja, wenn mein Vater das hört, der wird stolz auf mich sein.
Ja, war jahrelanges Hören von Hannes Wader singt Arbeiterlieder doch zu irgendwas gut. Lasst uns einfach euer zweites mitgebrachtes Lied hören. Eher uncool ist die Band. Und ja, Lasse, du hast es ausgesucht. Warum? Oder du hast die Band ausgesucht, du hast das Lied ausgesucht, es gibt
Also,
keine Worte.
genau, ich spiele den Ball zum Jörg rüber, denn der Jörg hat eine ganz schöne Geschichte zu dem Menschen, der eher uncool ausmacht, und die darf er jetzt mal zum Besten geben. Ja.
Das wird den Rahmen sprengen. Das wird ja so ziemlich mein
Ach, das
Teil,
wird den Rahmen
mein
sprengen,
Teil,
okay.
mein Teil, mein Teil unseres Buches ausmachen, wenn ich von ich nenne ihn mal Herr Dieter Dobski, denn er wird nicht so gerne mit seinem richtigen Namen genannt. Aber tatsächlich habe ich eine schöne Geschichte, wie wir den kennengelernt haben. Das ist besagter Mensch aus wo ist das denn? Also aus Roßwein, der uns da die Konzerte im Osten gebucht hat. Und kennengelernt habe ich den, als ich auf der Arbeit saß und habe CD-Besprechungen getippt fürs Ochs in der Mittagspause und habe eher uncool gehört und dachte, oh, das ist ja auf Tumbleweed Records, ist eigentlich gar nicht schlecht, so die Produktion ist zwar Schrott, aber das ist also richtig, man fühlt, das ist ehrlich düster und geht auch so ein bisschen in die Poesie-Distelmeier-Ecke so. Also hat mir sehr gut gefallen, und in dem Gedankengang klingelt das Telefon, und am anderen Ende ist Alexander, der seinerseits gerade die Ultrafair-Single ausgepackt hat, die ich ihm geschickt habe, damit er mal ein Konzert mit uns im Jugendhaus Roßwein macht. Also ich kannte diesen Typen überhaupt nicht. Und wir kamen so ins Gespräch, und er sagte, boah, super Band und ich würde euch gerne mal einladen und so. Und dann sagt der Roßwein, und ich habe gesagt, das ist ja witzig, ich bespreche hier gerade die CD von der Band aus Roßwein. Und dann war es kurz still, und dann sagt er, wie heißt die denn? Und dann sagte ich, eher uncool. Da fängt er an zu lachen, sagt er, Alter, das ist nicht dein Ernst, das ist meine Band. So, und seitdem kennen und lieben wir uns, genau. Und es ranken sich noch ganz, ganz viele, viel schrägere Geschichten um diesen Mann. Also von daher.
Das Schöne, Jörg, ist aber, dass ich genau die Geschichte meinte, dass du die erzählen sollst. Und was man wissen muss, ist, dass dieser Mensch ein so großes Herz hat, also ein riesengroßes Herz hat
Einen unglaublichen Galgenhumor.
und in einer Region wohnt, die wirklich nicht schön ist. Aber er hat uns wirklich 3 Tage lang, und ich glaube, das 3 oder 4 Mal in unserer Anfangszeit, wirklich beherbergt, als ob wir Könige wären, sozusagen, und uns unglaublich viele nette Menschen kennenlernen lassen in einer wirklich eher dunklen Region, so. Und wenn ich etwas so rausgeben kann, sozusagen, wenn man mir die Möglichkeit gibt, dann ist das einfach immer dieser Song, weil ich diesen Song immer mit dieser Zeit verbinde, wo wir in Leipzig vor 3 Leuten gespielt haben, und einer dieser 3 Leute war er, weil er uns das Konzert gebucht hat und gesagt hat, ey, klar fahren wir nach Leipzig und klar spielen wir da ein Konzert, ich kläre das alles für euch, kommt erst mal her, wir machen das so. Und das rechne
Aber
ich ihm bis heute.
der einzige betrunkene Gast, der uns am nächsten Tag dann auch noch zum nächsten Konzert gefahren hat.
Ja, also ganz, ganz viel Liebe an Er Uncool und Didi.
Dann hören wir rein für alle, die es nicht kennen, eher uncool. Es gibt keine Worte auf, wonach wir suchen bei Tumbleweed Records. 2008 schon erschienen und so klingt das Ganze.
Aus der Traumrealität und alles vor die Hunde geht. Anschluss für ein neues Spiel, das aufhört, wo es endet. Von Zeit zu Zeit beherrscht gefasst, noch immer nicht am Ende. Es gibt keine Worte, um hier zu beschreiben, wohin all die Ängste und Sehnsucht uns treiben. Er rauscht am Anfang. Am Ende das Leiden, wenn du was gesprochen, das Ende bleibt offen.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansie Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansie Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Schauen wir mal ein bisschen weiter auf eurem Album. Ihr habt ein Lied, das ja Ein Shanty gegen Doof heißt. Wer hätte gedacht, ne, dass während das Album rauskommt, gerade so ein Lied mit Shanty-Charakter in, ich glaube, Platz 1 der deutschen Charts ist, aber so seltsam sind die Blüten, die die
Ist das so?
Musikindustrie schreibt.
Wer ist
Ich
das?
habe.
Santiano? Oder wie heißen die?
Nee, wie
Nee,
heißt.
Jörg, ich habe das gegoogelt, weil mein Sohn das im Radio gehört hat. Und das so toll fand, weil er dachte, das wäre ein Piratenlied. Und dann mussten wir das runterladen. Und mein Sohn hört das die ganze Zeit. Das ist aber ein Walfängerlied aus Neuseeland.
Ach,
Tatsächlich.
na guck.
Und
Da
jetzt
schließt sich der Kreis.
Bin ich aber auch voll überfragt, wie das heißt. Irgendwie ist es der Wellerman oder sowas? Ich glaube, irgendwie so heißt
Genau,
es.
Wellerman. Und ich könnte euch ja über den Song jetzt Sachen erzählen. Ich habe es ja alles googeln müssen, um meinem Sohn zu erklären, worum es in dem Lied geht.
Ja,
Ich
dann
weiß, das
weißt du
ist
mehr
aber
als
gut.
ich.
Für mich ist der Shanti eigentlich genau meine erste. Also ich, das ist so, das klingt so, als hätte man sich irgendwann mal irgendwie mit Kultur beschäftigt. Ich weiß, dass der Chor, der bei Ina Müller vor der Kneipe steht, in der Talkshow, dass das ein Shanti-Chor ist. Und genau, meine erste Antwort wäre auch Piraten gewesen, wahrscheinlich. Also, das ist ja ein schräger Zufall.
Und weißt du, Jörg, als du den Song so genannt hast, habe ich erstmal googeln müssen, was das ist.
Ich habe lustigerweise, wenn mir jemand das Wort hinwirft, habe ich auch zuerst diese Inas Nacht-Assoziation. Und ich glaube danach auch irgendwie so Santiano, so komische Musik, die in der Pro7-Werbung beworben wird oder sowas.
Ja, genau, der Shanti-Chor, also da wurde es auch einfach, glaube ich, also ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich sonst so oft ausgesprochen gehört habe. Also nicht, dass ich jetzt ständig Inas Nacht geguckt habe, aber da ist man ja vor Digital TV unter anderem auch mal drüber gestolpert und da hat man das Wort eben gehört, der Shanti-Chor. So, ja.
Alles in allem ist das ja aber auch gar nicht so wichtig mit Shanti oder nicht Shanti. Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, als ich das Lied gehört habe oder habe versucht, das für mich so ein bisschen zu greifen. Und für mich ist so als Quintessenz dieses Liedes hängen geblieben: Alter Gesellschaft, was zur Hölle. Danke. Das halt aber irgendwie wichtig ist, unterm Strich, egal wie wenig man diesen Laden hier versteht, dass man zumindest erstmal weiß, wo man selber steht. Und das war für mich so ein bisschen die Quintessenz dieses Liedes. Und dann gibt es eine unglaublich kuriose Liner-Note dazu, die relativ wenig zu dem Lied aussagt. Aber ich hoffe, Jörg, ich hab so den Textinhalt ungefähr getroffen.
Ja, absolut. Also als du sagst, so ja, Gesellschaft, what the fuck, das ist so, das habe ich versucht mit ein paar Worten mehr zu umschreiben, damit der Song auch komplett mit Text gefüllt ist. Aber ansonsten trifft das ganz gut. Welche Liner-Note war das denn?
Ich suche sie auch gerade, Jörg.
Es ist die Liner-Note, die folgendermaßen lautet. Ich habe um 2.17 Uhr mitteleuropäischer Zeit am 1.1. des Jahres 1986 ein äußerst gut gefülltes Glas Sekt in nur einem Zug geleert. Es stellte sich, ungeachtet jeglicher sonstiger, in meinem kindlichen Gehirn herumspukenden Ängste und Sorgen augenblicklich ein wohlig warmes Gefühl der Glückseligkeit ein. Meine Eltern feierten Silvester bei uns zu Hause. Niemand hatte darauf geachtet, dass ich nicht im Bett lag, sondern noch immer zwischen den ausgelassen feiernden Erwachsenen herumlungerte. Schon damals lag gesellschaftlich und weltpolitisch gesehen so einiges im Argen, das wusste ich aber zu dieser Zeit nicht. Hätte ich es gewusst, hätte der Sekt mir auf jeden Fall geholfen, dennoch die Nerven zu behalten. Ich habe diese Praxis deswegen bis zum heutigen Tage beibehalten.
Ja, kann ich dir erklären. Also ich muss immer noch saufen, wenn ich mich in der Welt umschaue. Ja doch, also das hat schon was mit dem Inhalt des Liedes zu tun.
Natürlich schon, aber das erfährt man halt erst so irgendwie in der letzten von, ich glaube, 8 Zeilen oder so. Also.
Ich bin halt froh, dass du der Erste bist, der nicht die ganze Zeit über die Blase redet, in der wir uns befinden, weil ich das immer komplett anders lese, wenn ich den Text mir anhöre, weil die Blase halt einfach die Blase ist, wo das Pipi drin ist. Und deswegen finde ich deinen Ansatz viel, viel schöner, sozusagen.
Weil total geil, dass das du das mehr, so sagst.
Ja, weil das mehr dem entspricht, wie ich das lese. Ne? Also du musst dir aber immer vorstellen, so, ne, das ist hat in Corona stattgefunden. Jörg hat die Songs an einem Abend eingesungen und geschrieben, so hat mir die so hingerotzt und ich muss mir die selber gerade erarbeiten. Und jetzt bin ich ja keiner, der seine eigenen Songs 8000 Mal sich anhört, so, weißt du, aber gerade den Song habe ich so 3, 4, 5 Mal mir angehört, weil ich ihn so schön finde, weil der Text so gut ist. So, und ich interpretiere den aber mehr so, wie du den interpretierst. Aber ganz viele, mit denen wir jetzt gesprochen haben, interpretieren den komplett anders. So. Also nicht in der Grundsache, wo die Richtung hingeht, so, aber in der sprachlichen Art und Weise. Und du bist jetzt der Erste, der den wirklich ganz anders sprachlich einordnet, und da bin ich
ja, total bei dir. Ja, und der mit so einem, mit so einer also mit so einer Distanz, wie ich es auch betrachte, also wirklich, bin auch beeindruckt, dass das, beziehungsweise, was heißt, ich bin beeindruckt, ich hatte gehofft, dass das so ist und war so überrascht, dass die meisten Leute so immer diese eigene Blase, weil das so ein Modeschnack auch gerade ist, irgendwie, dass man sich mit der eigenen Blase auseinandersetzt und bemerkt, dass die ja doch sehr, sehr beschränkt ist und dann doch auch ihre Risse und ihre Macken hat, und die Leute jetzt wie mit dem Faschismus im Osten, als wäre das was Neues, so als hätte man das jetzt erst gemerkt.
Für alle, die sich jetzt über den Faschismus im Osten, und wir haben 10 Minuten im Off über Faschismus im Osten gesprochen. Ich glaube, kein Problem. Ich glaube tatsächlich, also dass ich einen Ansatz habe, warum Menschen das so lesen. Denn zum einen, wie ihr schon sagt, dreht sich ja in gewisser Weise so diese linke Blase ein Stück weit aktuell auch sehr um sich selbst. Ne? Was sind die Probleme innerhalb und sowas, und sehr selbstreflektiert. Und ich glaube, der Einstieg in dieses Lied sorgt dafür, dass das bei manchen ausgelöst wird. Mit die Bullen, die Nerven, die Punks leider auch.
Ja, genau, da ist man auch wieder willkommen, ne, geheißen.
Wir waren doch früher alle zusammen hier auf der Straße, und jetzt ist der eine immer noch Punk, aber der andere ist halt der auf der anderen Seite steht. Ich glaube, dass das assoziieren viele, oder viele fangen sofort an, das auf sich selbst zu münzen, was ja okay ist, ist ja kein Vorwurf, aber ich glaube, also das ist meine Denke, warum diese Blasengeschichte so gelesen wird.
Ja, genau, doch, da hast du recht, der Einstieg gibt das auch so ein bisschen vor. Wobei ich das auch, genau, also ich habe die Blase natürlich als, eigentlich ist das ein, also sprachlich gesehen ist das ein Penela-Witz, dass ich die Blase erwähnt habe, damit ich halt sagen kann, sie drückt und ich würde gerne auf alles pissen, was mich ankotzt. Eigentlich ist das ein ganz, ganz schlechter, schwacher Witz, aber ich wollte das Wort trotzdem erwähnt haben, weil das ja damit einhergeht, mit diesem, genau, dass man sich auch innerhalb der eigenen Blase, was Meinungshoheit und so weiter angeht, nicht mehr sicher sein kann. Aber das sollte nur eine Randnotiz sein und wie du sagst, ja, die meisten Leute konzentrieren sich nur darauf. Also die wir bis jetzt gesprochen haben zu dem Thema.
Ja, wir dürfen gespannt sein, welche Meinung sich am Ende durchsetzen wird.
Aber das trifft es ganz gut, auch gesamtgesellschaftlich. Wir dürfen gespannt sein, welche Meinung sich am Ende durchsetzen wird.
Ja, da ist leider viel Wahres dran. Springen wir ein Lied weiter, Gesichtsmuskelzerrung. Ich habe hier auf meinen Zettel geschrieben, wie wichtig ist Selbstzufriedenheit? Und ich zweifle noch darüber oder überlege noch selber, wie ich diese Frage denn für mich beantworten würde, wenn sie mir jemand stellt. Und darum stelle ich sie jetzt einfach mal Lasse, weil Jörg hat ja schließlich den Text geschrieben. Lasse hat für sich versucht, die eigene Musik zu ergründen. Ja, wie wichtig ist Selbstzufriedenheit?
Ja, wie wichtig ist die?
Also, du wolltest was umschiffen, was du jetzt genau gerammt hast.
Ja, und zwar vo volle Lotte. Und ich überlege gerade, wie ehrlich man in so Podcasts ist, wenn man so eine schwierige Seele ist wie ich, die bin manchmal Selbstzufriedenheit. Ich kenne das nicht. Ich tue mich da schwer mit. Ich wäre gerne selbstzufrieden, aber ich. Boah, ganz schwierig. Frag das doch mal den Jörg gerade.
Genau, ich habe
Vielleicht
tatsächlich
fällt mir,
gerade,
während er das beantwortet, fällt mir vielleicht die Antwort ein.
ob ich dich rette, weiß ich. Ich muss jetzt sofort, also ich finde es wirklich, also ich weiß nicht, ob du dich einfach ungewöhnlich gut vorbereitet hast oder einfach so ein Mensch bist, der Gedankengänge hegt, die mir sehr gefallen. Aber das ist krass, dass du das ansprichst, weil ich tatsächlich hielt ich das für eine, also im Nachhinein, als ich es dann eingesungen hatte, für eine Ungenauigkeit innerhalb dieses Textes. Denn eigentlich bin ich großer Fan davon, dass man sich selbst vergibt. Aber jetzt, wo du es so sagst, muss ich auch dazu sagen, dass Selbstzufriedenheit, ich finde zum Beispiel Selbstzufriedenheit nicht so wichtig, wie dass man in der Lage ist, sich selber das zu verzeihen, womit man bei sich selber nicht zufrieden ist. Also Selbstvergebung finde ich noch wichtiger als Selbstzufriedenheit, weil Selbstzufriedenheit ist sowas, also ich finde, das ist sowas, für mich ist das negativ konnotiert. Das ist sowas wie
Hey,
selbst, wenn
und
man
Jörg, und
selbstgerecht ist. Das ist so, also selbstgerecht ist was, was mir dazu auch immer einfällt. Und ich finde eher, sich zu verzeihen, dass man oft mit sich selber unzufrieden ist, weil man eigentlich ein größeres Bild von sich hat oder abgeben möchte, als man es eben kann oder hinkriegt, ja.
genau das ist es. Für mich ist das auch ein absolut negativ geprägter Begriff.
Also ich habe hier
Irgendwie.
auf meinem Zettel auch Selbstzufriedenheit so in Anführungsstriche gesetzt, weil mir geht es nämlich wie euch. Also wer selbstzufrieden ist, das ist nichts, keine positive Eigenschaft.
Ja.
Und die Frage ist jetzt nur,
Entschuldigung.
so, wenn man das eben anders münzt, so wie es Jörg auch gerade gesagt hat, wie wichtig ist es dann, dass man sich selbst vielleicht auch genug ist oder dass man sich selbst akzeptiert?
Ja,
Genau,
aber
ja,
sich selbst zu akzeptieren, wenn du so viele Baustellen hast, wie ich die habe. Ich glaube, Jörg hat die auch, denkt aber weniger drüber nach. Aber ich denke viel über die Baustellen nach, die ich so habe.
Vielleicht verzeihe ich mir auch schneller als du dir.
Ja.
Und bin dadurch wieder ein selbstzufriedenes Arschloch.
Ja, also ich hadere täglich mit vielem.
Ja, ich auch
Deswegen ist mir
und vor allem
Selbstzufriedenheit Deswegen ist mir selbst so viel halt fremd. Entschuldigung, Jörg, jetzt haben wir zweimal ineinander gequatscht.
Sorry.
Ja, und ich glaube, das ist genau aber das, worauf ich so raus wollte. So, wie wichtig ist es, dass man mit sich, und deswegen ist Selbstzufriedenheit ist kein gutes Wort, aber wie wichtig ist es, dass man mit sich selbst zufrieden ist? Und ich glaube,
ja, wenn man das so einfach sagt, also wenn du jetzt sagst, wie wichtig ist es, dass man mit sich selbst zufrieden ist, also das ist ja ein sehr differenziertes Thema, wie du jetzt auch schon merkst, so wie wir drüber reden oder von verschiedenen Seiten uns nähern, aber generell sollte man schon, wobei das jetzt auch, das verwechsel ich jetzt auch wieder mit, man sollte sich mühen, glücklich zu sein mit dem, was man hat oder versuchen, die positiven Dinge zu sehen. Also es ist schon, glaube ich, hilfreich oder es ist nichts grundgenerell Schlechtes, wenn man versucht, zufrieden zu sein mit dem, was man gemacht hat, es sei denn, man hat Anlass daran zu zweifeln, dass man alles gemacht hat, was einem möglich war.
Genau, also ich glaube,
alles gemacht hat, was einem möglich war.
Genau, es geht ja nicht darum, dass man zufrieden mit allem ist, so, aber so ein generelles so erstmal, ne? Nicht alles ist schlecht immer. Und
genau. Also wieder der versteckte Optimist, der hinter jedem meiner Getränke lauert.
Ja, interessantes Thema. Also ich glaube, ich kann das auch irgendwie schon, ich kann da so beide Seiten nachvollziehen, so während wir reden, glaube ich, komme ich zumindest für mich zu so einer halbwegs befriedigenden Antwort. Ne? Klar, gibt's so Dinge, die zerdenkt man und die lassen einen auch nicht los. Aber es ist, glaube ich, im Kern schon irgendwie wichtig, dass man mit sich selbst so relativ zufrieden ist. So alles in allem, auch wenn das echt
genau, beziehungsweise an den Punkt. Nee, das ist der Job, einer der härtesten auf jeden Fall, den jeder Mensch zu meistern hat. Aber wie gesagt, ich finde halt auch, dass, nachsichtig mit den Punkten sein, mit denen man nicht zufrieden ist, ist vielleicht sogar noch wichtiger. Aber tatsächlich habe ich da auch so ein bisschen diesen Selbstoptimierer-Gedanken im Kopf gehabt, dass die Leute quasi erst dann mit sich zufrieden sind, wenn sie sich entsprechend der gemeingültigen Meinung optimiert haben. So, und dann deswegen dieser Quatsch, dass man zufrieden mit sich selbst sein soll. Also immer daran arbeiten, zufrieden mit sich selbst zu sein. Ich will nicht daran arbeiten, zufrieden mit mir zu sein. Ich will daran arbeiten, mir nachzusehen, an den Punkten, wo ich unzufrieden mit mir bin und das zu Recht. Und dann darauf aufbauen und daran arbeiten. Ich glaube, das Thema ist zu komplex, als dass ich es ohne konfuses Zeug zu reden erklären könnte.
Ja, aber weißt du, was ich schön finde? Dass das mal eine Frage ist, die ein bisschen auch die Zerrissenheit unserer Persönlichkeiten darstellt, so ein bisschen. Denn das ist ziemlich genau das, was wir ja auch sind und was uns so ausmacht, glaube ich. So. Und ich finde auch schön, dass du sehr in die Tiefe gehst mit deinen Fragen, was die Texte angeht. Dabei lässt du allerdings außer Acht, dass das ein unfassbar grandioser Popsong ist. Und wenn sich unser Produzent nicht gesträubt hätte, dann wäre das wahrscheinlich unser Durchbruch auf internationaler Ebene gewesen. Also da wären Revolverheld jetzt ziemlich abgemeldet. Weil das ist wirklich, also den Song, das ist für mich einer meiner absoluten Lieblingssongs von uns überhaupt. Was für ein geiler Song. Muss ich mal ganz kurz, so was Selbstzweifel angeht.
Guck mal, Felix, wie er aus sich rausgeht, das muss auch an dir liegen. Also du holst hier einiges aus uns raus, was mir gar nicht...
Ja, ich spare gerade 120 Euro für die nächste Sitzung, Jörg.
Ja, über Lieblingssongpotenzial oder Top-Songpotenzial muss ich nach geraumer Zeit erst urteilen. Da kann ich noch kein finales Urteil fällen.
Ja, ist ja was. Geschrieben wüsstest du, dass das ein Hit ist.
Das aber ist, guter Herangehensweise, das mache ich auch oft so. Weil der erste Poppige mit einem catchy Refrain, der im Ohr hängen bleibt, dem würde man das ja, wie so ein Reflexkauf im Supermarkt, dem würde man das ja gerne attestieren und nach einem halben Jahr stellt sich dann raus, dass ein ganz anderer Song auf der Platte der ist, der dich länger begleitet und der länger funktioniert, ja.
Ja, absolut. Das ist definitiv so. Das ist halt wie, keine Ahnung, ne? Irgend so ein süßer Schokoriegel da an der Kasse, der schmeckt in dem Moment gut, aber eigentlich ist das halt nicht das, was man sein Leben lang essen möchte.
Genau, ja. So zu cheesy ist dann irgendwann auch wie ein Witz, der mehrfach erzählt wird, dann funktioniert es nicht mehr.
Ja. Lass uns nochmal Musik hören. Ich muss sagen, ich bin ja auch immer voll dankbar, wenn die Gäste so Lieder mitbringen, von denen ich noch nie gehört habe. Finde ich irgendwie großartig. Musikgeschmack oder Musikhorizont kann meiner Meinung nach fast nicht breit genug sein oder zumindest immer mal irgendeinen neuen Input gebrauchen. Und so ist es mir auf jeden Fall gegangen bei eurem dritten Lied, das ihr mitgebracht habt. Ich war erstmal dankbar, als ich herausfand, dass der gute Herr englischsprachiger Natur ist und deswegen wahrscheinlich Michael heißt und nicht Michael. Und ja, Lasse, erzähl uns vielleicht an dieser Stelle zwei Sätze mehr darüber, warum Time to Burn von Michael Feuerstack euer Lied Nummer 3 ist.
Tatsächlich ist es so, dass ich natürlich auch fremde Reichweiten nutzen möchte, um Freunde zu supporten. Und Mike ist ein kanadischer Singer-Songwriter, den ich glaube, 2008 kennengelernt habe, als ich als Musikjournalist in Bonn lebend Konzerte organisiert habe. Und Mike ist jemand, wenn man den kennenlernt, weiß man, was eine sympathische kanadische Person so im Klischee halt ist. Dieser Mensch ist die Höflichkeit, Gentleman. Ja, die Höflichkeit in Person. Ich freue mich.
Nicht nur höflich. Also das Wort polite, das ist ja doch ein bisschen was anderes und das trifft so total gut.
Also ja, so entwaffnet. Und ich bin wirklich froh, dass über die Jahre Mike ein wirklich guter Freund von mir geworden ist. Ich habe ihn auch schon in Montreal besucht und unsere musikalischen Wege, ohne dass wir es wussten, gehen in die Mitte der 90er zurück. Das würde jetzt hier aber den Rahmen sprengen. Mike ist wirklich für mich die gute Seele und ein unfassbarer Musiker auch. Und wir haben auf unserer allerersten Tour haben wir Konzerte mit ihm zusammen gespielt. Und passend zu unserem Album bringt er gerade ein neues Album raus. Und das ist die zweite Single von seinem neuen Album. Und ich habe jetzt so ein bisschen gefremdelt mit den letzten beiden Alben. Er bringt relativ regelmäßig seit, ich glaube, 30 Jahren Alben raus auf relativ hohem Niveau. Und diese neue Single, die hat mich total abgeholt. Für mich ist das... Für mich ist das Musik, wie ich sie machen würde, wenn ich besser Gitarre spielen könnte und Jörg Bock drauf hätte. Ich liebe den Typen einfach. Und jeder, der das nicht total scheiße findet, der sollte sich auf den gängigen Streaming-Portalen mal mit dieser Person beschäftigen. Michael Feuerstack, ganz fantastischer Mensch.
Ja, und womit so. Man... Entschuldigung, Jörg, gerne, darfst du natürlich was dazu sagen.
Ich wollte nur schnell, um meinem Rededrang auch gerecht zu werden, noch nachschieben. Ganz fantastischer Mensch, genauso wie Lasse Paulus, weil das mich jetzt wiederum entzückt. Ich habe das natürlich auch gemerkt an der recht hohen Beteiligung meiner Person bei den ausgesuchten Songs. Aber das ist einfach immer schön zu sehen, dass Lasse immer so ein Auge auf die Family hat und einfach, ja, halt so diese DIY-Sache total gut und sympathisch halt auch versteht und auch immer, weiß ich nicht, wenn er Sachen schön findet und Leute unterstützen will, dass er das alles immer sehr charmant unter einen Hut bekommt.
Ja, und gerne darf die doch eher geringe Reichweite dieses Podcasts genutzt werden, um Michael Feuerstack mehr Reichweite zu verschaffen. Am 19. März diesen Jahres kommt sein neues Album raus, Harmonize the Moon heißt das. Auf Forward Music Group ist es verlegt und Time to Burn heißt das Lied und was Lasse da so wunderbar findet, das hören wir uns jetzt mal an.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Ja, schön. Und da muss ich jetzt auch das, also weiß ich, kannst du auch reinnehmen, wenn du willst. Das wollte ich eben, da gab es keine Möglichkeit einzuhaken. Ich wollte das nicht verschweigen. Aber im Zweifel, zumindest für dich, diese Sprachnachrichten-Idee habe ich tatsächlich bei Leto, was heißt geklaut oder mich inspirieren lassen. Die hatten rein zusammengeschnittene Sprachnachrichten ohne musikalische Untermalung. Und das hatten die als Intro, bevor sie auf die Bühne sind, bei ihrem Release-Sitzkonzert in Hamburg. Also kein Stream-Konzert, aber ein sehr abgespecktes Konzert. Durften die da spielen im Molotow-Backyard und da hatten die dann auch so eine zusammengebastelte Sprachnachrichten-Collage und deswegen kam mir die Idee für dieses Intro, auch wenn es dann nochmal einen Schritt weiter ging, aber ja, die Ehre wem Ehre gebührt.
An dieser Stelle viele Grüße an Leto. Dann lasst uns abschließend nochmal kurz auf euer Album schauen. Ich habe ja gar nicht mehr viel auf meiner Liste stehen, was nicht heißt, dass wir jetzt hier nicht trotzdem noch mal eine Viertelstunde reden. Denken und Danken habe ich mir noch aufgeschrieben und ich habe hier jetzt wird es hier Deep Talk philosophisch und sowas. Wir haben anfangs in das Lied mal reingehört und als ich mir das Lied angehört habe und nochmal angehört, das ich übrigens für, ich glaube, das Beste des Albums halte, zumindest jetzt das nach 5 Durchläufen oder sowas.
Da schließe ich mich an.
Habe ich mich gefragt, wird zu wenig über Gefühle geredet?
Oh, ich glaube nicht.
Ich auch nicht.
Also ich glaube im zwischenmenschlichen Bereich und im Alltag schon, aber in der Populärmusik nicht. Denn, also ich glaube, das eine bedingt das andere auch. Also ich glaube, es gibt nicht so viele Songs über Liebe, für die sich auch so viele Menschen interessieren oder in denen sich so viele Menschen wiederfinden, obwohl sie die gleichen Probleme haben, weil sie es zu Hause nicht thematisiert bekommen, aber sich dann in einem Song wiederfinden. Also ich glaube, in der Musik wird, ja, oder es wird, also es ist leichter, Gefühle mitzuteilen, auch in den Worten, die in Musik eingebunden ist. Aber dass zu wenig über Gefühle geredet wird, ja, also zu Hause ja, im Radio nein.
Ja,
meine Meinung.
Cut.
Meine Meinung.
So, deine Meinung und die ist auch richtig. Ich finde, dass man auch im Freundeskreis viel zu wenig über Gefühle redet. Ich bin gesegnet mit einem Freundeskreis, der da glücklicherweise viel drüber redet und auch Jörg und ich sind da sehr offen, ehrlich und intensiv unterwegs. Aber ich glaube, per se im privaten Bereich fehlt das. Ich finde aber auch, dass das in der Musik nicht so ist, wie Jörg das gerade gesagt hat. Denn das sind ja ganz häufig Texte, wo sich jemand hinsetzt und irgendeinen Scheiß auf Papier bringt. Der ist aber ja nicht ehrlich. So, und
ja, ja und nein. Also ich meine jetzt auch nicht rote Lippen. Muss man küssen, aber also es teilt halt kaum ein belangloser Pop-Mensch teilt mit mir, dass er keine Ahnung, so explizite Aussagen zu politischen oder zu anderen, zu prekären Themen irgendwie macht, aber dass sie sich genötigt fühlen, über Liebe oder über Verlust und sowas zu singen und zu schreiben, das findet ja doch statt. Also wie viel Wert du dem beimisst oder wie viel Berechnung ist ja nochmal was anderes, aber das Thema
ja,
ist
ja aber schon... wenn ich es berechne, Jörg, wenn ich es berechne, ist es ja nicht über Gefühle reden, sondern ein Vorspiegeln über Gefühle zu reden. Das meine
ich. Ja gut, aber ich mache das ja auch, weil ich gelernt habe, dass das etwas ist, was ich in Songs, also das ist eine Sache, die ich in Songs machen kann. Also ich versuche da zwar immer nochmal auszuloten, was man da noch machen kann, aber generell ist das ja eins der großen Themen, die Popmusik beackert auf verschiedenste Art und Weise, oder? Also selbst wenn man denen jetzt natürlich kommerzielle Gedanken oder Absicht unterstellt, aber trotzdem, also wenn man, weiß ich nicht, vielleicht gäbe es keine Liebeslieder, wenn man damit kein Geld verdienen könnte, aber das glaube ich nicht, weil es so ein allgegenwärtiges Thema ist. Ich glaube eher so Gefühle wie Depression oder Angst, sowas, dann vielleicht noch eher. Das findet man dann, glaube ich, eher nicht in der Wohlfühl-Popmusik. Aber Liebe, Beziehung, Verlust ja schon.
Ja, also ich habe meine Frage, glaube ich, auch nicht präzise genug gestellt.
So.
Ja. Alle Schuld zu mir.
Jetzt hast du dich so gut vorbereitet und dann ganz hinten raus verkackst es. Ne?
Ja, ich setze einfach drauf, dass niemand eine Stunde 20 anhört.
Wir werden das in sozialen Medien sagen. Fangt erst an Minute 75 an, ab da wird's spannend.
Also wir schreiben auch meistens, dass ich nicht dabei war, damit es überhaupt jemand anmacht.
Nee, aber genau das, was Jörg ja sagt, ne? Das klar wird über Gefühle geredet, aber natürlich oft nur sehr einseitig. Also Popsongs thematisieren immer gute Laune, Liebe, im Zweifelsfall, wenn es scheiße ist, Trennung oder Tod. Aber was ich eigentlich meinte, und damit ja vielleicht auch Bezug nehmt auf dieses Lied, wo ihr ja oder wo ja geschrieben steht oder gesungen wird, denn was auch immer dich bedrückt, es macht mich schlicht komplett verrückt, zu sehen, wie du leidest ganz allein. Das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Also dieses Reden über Gefühle, die einen beschäftigen, die nicht positiv behaftet sind, die mit Selbstzweifeln, mit, ich will gar nicht unbedingt sagen Depressionen, aber eben mit Problemen einhergehen, dass man über solche Gefühle zu wenig redet.
Ja, das mag sein. Also das war unser, ne, also daran hat es bei uns jetzt nie gekrankt, aber dass das, glaube ich, ab einer gewissen Stufe von, wie sagt man das denn? Also so die, ich will uns da jetzt auch nicht heilig sprechen, aber wir sind ja doch eher, keine Ahnung, eher Indie oder eher Nische oder eher, weiß ich nicht, wir müssen nicht jedem gefallen. So. Und bei einem Popsong, der am Kühlregal laufen muss quasi und von den Leuten ignoriert werden kann oder gemocht werden kann, der sogar beides bringen muss, da darf man natürlich, das sind dann natürlich diese Tabuthemen. Das ist genau wie, es wird nicht über Depressionen gesprochen, mit als hier der Fußballer, als Robert Enke damals gestorben ist und sowas. So diese Diskussion, also das, ich glaube, das hat also in unserer Nische immer schon stattgefunden oder immer schon eher stattgefunden.
Ja, aber Jörg, aber...
Und das ist ja was einen dann auch so, Moment, was einen so ein bisschen fad ist an Mainstream-Pop, dass der natürlich generell Dinge nur an der Oberfläche beackert, damit er den kleinsten gemeinsamen Nenner auch trifft.
Ja,
das Radiohörers oder so. Ne?
Aber Jörg, deswegen, ich bin dann ganz froh mit meiner Antwort eben, denn dann habe ich die Frage richtig verstanden, denn genau das ist ja das, was ich eben meinte. Ne? Es ist ja einfach auf dem Blatt Papier das Gefühl darzulegen und irgendwas zu erfinden, was den Leuten halt das Gefühl von Liebe vermitteln soll. So, ne? Aber diese ganzen Schichten und Ebenen, die es da gibt, die ja, wenn man in einer Beziehung lebt, lange Zeit ja auch, nicht, also es soll das ja auch geben, dass man sich nicht streitet über 20 Jahre hinweg und so, ne? Aber prinzipiell ist das ja genau die Vielseitigkeit und die Ehrlichkeit, die diesen Text halt so ausmachen auch. Ne? So, und deswegen, ich finde, wenn ich das Radio anmache und da wird über Liebe gesungen, muss ich immer kotzen.
Ja, also kommt, wie gesagt, kommt drauf an. Also generell glaube ich auch, dass wir gar nicht an drei verschiedenen Punkten stehen und darüber diskutieren, sondern dass das so ein so eine Frageninterpretation ist. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel hier dieses, wie heißt denn der Song von den Ersten mit den keine Geigen mehr, wenn wir uns küssen.
Wie heißt halber Love Song?
Ja, das kann sein. Und den finde ich halt total gut. So, das hat's ja. Waren jetzt halt die Ärzte schuld, aber die haben natürlich, der hat es ja auch ins Radio geschafft. Aber natürlich ist, wenn die Venga Boys oder DJ Bobo das Thema Liebe beackern, da fehlt einem natürlich was. Da wird man nicht satt davon, wenn man sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen will. Das ist schon klar.
Ja, aber Jörg, guck mal, du sagst, wenn man nicht darüber reden kann, fängt alles bloß von vorne an und auf müde und gelangweilt folgt alleine sein. Diese Ehrlichkeit, eine Beziehung, die nicht gut läuft, in vier Zeilen darzulegen, die finde ich schon selten in Populärmusik. Aber das spricht schon wieder für dich, Felix, ne, dass man ja. dass jetzt selbst die beiden Musiker sich da drüber unterhalten.
Ja, ja, nee, aber dass es nicht in die Tiefe geht oder dass das Thema Liebe dich quasi nervt, weil es so unachtsam oder so nachlässig und inflationär quasi benutzt wird im Mainstream-Pop. Und dich sowas deswegen dann nicht ärgert, wenn wir ein Liebeslied haben, weil die dir taugen quasi.
Ja, mal abgesehen davon, auch hier, man sollte nie vergessen, wie wahnsinnig gut das Gitarrenpicking da im Hintergrund ist. Das ist der absolut helle Moment von mir auf diesem Album.
Ja, also ich sag's echt nicht gerne, ne? Aber das mein Lieblingslied ist schon, aber also ich Lob lasse nicht gerne in der Öffentlichkeit. Also vielleicht kannst du das auch nochmal rausschneiden. Aber ich finde den Song auch, ich find den Song auch am besten. Also er gefällt mir einfach am besten, oder der, ja. The Most Loved One.
Du hast jetzt vergessen zu sagen, weil die Gitarre so gut ist.
Weil die Gitarre so gut ist, genau.
Ja.
Weil ich immer denke, oh, ich muss zwar mit Lasse losfahren wieder am Wochenende, aber immerhin hat er diesen einen Song, der so ein bisschen mich an I Hate Winnipeg erinnert.
Ja, ja, ja. Ich überweise dir die 10 Euro nachher über PayPal.
Ja, danke. Ein eingespieltes Team hier.
Yeah, man.
Ja, wunderbar. Also, dann glaube ich, sind wir mehr oder weniger auch durch. Haben jetzt über eure erste Single überhaupt nicht geredet, aber ist, glaube ich, auch nicht dramatisch. Die ist selbsterklärend genug. Wer die nicht versteht, soll einfach das Album wieder ausmachen. Und dann bedanke ich mich vor allem bei euch, bei Lasse und bei Jörg, für eure Zeit und den doch vielleicht tieferen Einblick, als er geplant war, in die Welt von Schräng, Schräng und Lala. Und dann gebührt euch natürlich das vorletzte Wort, bevor wir dann noch euren letzten Song anhören.
Ja, ich kann das nur zurückgeben. Also es war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe eben überlegt, ob der so gut anhörbar ist oder so gut unterhält am Ende des Tages, dieser Podcast, wie manch andere Sachen, die wir gemacht haben, die aber keinerlei Inhalt hatten. Aber ich fand es auch sehr, sehr angenehm. Also ich fand es ein sehr schönes Gespräch und fand ich einen sehr guten Gastgeber. Und möchte mich auch bedanken.
Ja, also ich bin ja sehr müde abends so, ne? Und jetzt haben wir auch schon wirklich spät eigentlich, aber mir hilft es sehr, mit Menschen zu sprechen, die sich tatsächlich auch mit dem beschäftigen, was wir da tun, in einer Tiefe, die dann manchmal auch unerwartet um die Ecke kommt. Ne? Und von daher bin ich da sehr, sehr happy und fühle mich hier in deinem Podcast auch sehr, sehr gut aufgehoben und wünsche dir natürlich für die Zukunft auch, du sagtest eben, dass das noch nicht die Reichweite hat, aber wenn du jedes Mal so eloquent Fragen stellst, dann wünsche ich dir auch die Hörerschaft, die du verdient hast, denn ich fühle mich hier sehr, sehr gut aufgehoben und danke dir da sehr herzlich für. Dankeschön.
D'accord.
Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich hier voll irgendwie, das klingt jetzt wie Fishing for Compliments. Meine Güte, das war nicht meine Absicht eigentlich, aber ich nehme es.
Nee, das hast du einfach alles sehr, sehr geil gemacht, ja.
Gut, dann hören wir noch einmal Musik und natürlich, ne, hat Lasse ausgesucht. Ultra Fair ist die Band, die ausgesucht wurde. Welches Lied dürfen wir denn anhören?
Der Song heißt Teestube oder ich weiß gar nicht, Teestube, weil Jörg ja früher großer Tomte-Fan war. ich habe den Song ausgewählt, um da kurz nochmal auszuholen, weil ich Jörg kennengelernt habe auf einem Ultra-Fair-Konzert. Er war damals mit der Mitbewohnerin meiner heutigen Ehefrau zusammen und die beiden Mädels haben zusammen gewohnt. Und irgendwie bin ich auf einem wirklich nicht sonderlich guten Konzert gelandet von dieser Band. Aber Jörg hat mir dann kurze Zeit später das Album, wie heißt das, Alles Roger, Onkel Heinz, zugeschoben. Und ich war damals tatsächlich ziemlich begeistert, gar nicht so musikalisch, sondern weil man das so wie so ein Hörbuch hören kann, weil die Texte so wunderschön sind. Und als Jörg dann irgendwann gesagt hat, hör mal, du spielst so Gitarre, nimm doch mal die Akustikgitarre mit und dann machen wir hier was, war ich ziemlich happy. Und als du gesagt hast, hier, sucht euch mal vier Songs aus, habe ich gedacht, Jörg, schick dir vier, ich schick dir vier und dann suchen wir uns da vier Stück von raus. Und habe mich jetzt natürlich so ein bisschen da auch entlang gehangelt. Aber für mich ist Ultra Fair so der Beginn unserer Freundschaft. Und der Bassist von Ultra Fair, Torben, spielt jetzt auch in meiner Zweitband sozusagen den Bass. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Band kennenlernen durfte und dass das der Beginn von Schräng, Schräng und Lala sozusagen war. Und dafür steht für mich dieses Album. Und es gibt da zwei Songs, die ich super finde, den wir jetzt hören, und fünf richtige. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das Album auch auf Spotify zumindest zu hören. Und ich finde, jeder, der Love A und Schräng, Schräng und Lala gerne mag, der sollte sich auf jeden Fall das Album anhören, denn es ist wahrscheinlich das beste Album, was Jörg bis jetzt aufgenommen hat.
Der eine sagt so, der andere so. Aber danke, sehr schön.
Habt's lieb, Jörg. Bis später.
Ich dich auch.
Ja, dann ist es nur noch an Jörg aufzuklären, ob es Teestube, Teestube oder Teestube heißt und...
Ach, ich würde das gerne einfach so im Raum... Also ich sage immer Teestube, ich würde es aber im Raum stehen lassen, so wie Pesco und Pasco. Bedeutung zahlt Empfänger.
Gut, dann hören wir in Jörgs bestes Album rein, nachdem wir ja schon Jörgs schlechtestes Album heute gehört haben. Und zwar eben in Ultra Fair, Teestube, Alles Roger, Onkel Heinz heißt das Album, auf Kidnap Music ist es erschienen, 2007. Und Lasse hat recht, es gibt es auf Spotify und so klingt das Ganze. Das war's dann mit Papala Punk, Ausgabe Nummer 10. Schräng, Schräng und Lala, Esel und Anwalt, Lasse und Jörg haben mit mir über ihr neues Album Projekt 82 in aller Ausführlichkeit gesprochen und ich hatte auf jeden Fall sehr launige anderthalb Stunden. Ich hoffe, euch ging es genauso. Eine Sache sei an dieser Stelle natürlich noch erwähnt, weil sie im eigentlichen Podcast jetzt gar keine Erwähnung gefunden hat und wir das natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen. Woher kommt eigentlich der Albumname Projekt 82? Das Ganze rührt daher, dass Jörg mit Trixi es tatsächlich fertiggebracht hat, das Album Frau Gott auf Platz 83 der deutschen Albumcharts zu hieven. und folgerichtig ist das Ziel von Schränk Schränk und Lala, Platz 82 der Albumcharts zu erreichen. Ob ihnen das gelingen wird, werden wir sehen, und zwar dann übernächste Woche wahrscheinlich, wenn die Charts nach dem Album-Release herauskommen. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, denn Projekt 82 ist meiner Meinung nach ein wirklich tolles Album geworden. Und zu diesem Album habt ihr ja jede Menge Infos bekommen hier in den vergangenen anderthalb Stunden. Wie immer ist es so, dass die Lieder, die ihr gehört habt, in vollständiger Länge bei YouTube in der Playlist landen, ebenso wie bei Spotify. Ihr findet Papa La Punk auf Facebook, Instagram und bei Twitter. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer bleibt dem Podcast treu und ja, Feedback ist natürlich immer gerne gesehen. Und dann hören wir uns hoffentlich auch nächsten Monat wieder hier auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.